Ich grüße euch. Danke, Lukas, dass du mich schon vorgestellt hast. So nimmst du mir die Peinlichkeit vorab weg. Ich freue mich und bin auch dankbar, dass das Jugendteam es mir zugetraut hat, heute vor diesem kritischen Publikum zu sprechen und zu predigen, voll gut. Ich bin froh darüber, weil das eigentlich meine Wurzeln sind. So da in der Jugendarbeit meiner damaligen alten Heimatgemeinde, da habe ich die ersten Andachten, die ersten Bibelstunden, die ersten Predigten innerhalb eben der Jugend gemacht, habe 8 Jahre, glaube ich, Jugendarbeit und Jugendleitung gemacht und so, das sind meine Wurzeln. Von daher schön, dass nach vielen, vielen Jahren ich wieder in dieser Art und Weise bei einem Jugendgottesdienst dabei sein kann und euch dienen kann. Ich habe keine Ahnung, in welchem Alter ihr gerade seid und wie man gerade in diesem Alter jetzt tickt. Damals, als ich so jung war, habe ich sehr gerne Filme geschaut, ja, und Serien. Ist das auch heute noch so? Wahrscheinlich nicht mehr im Fernseher, sondern als wieder über Stream oder so. Auf jeden Fall, es gibt immer wieder so Szenen, die mich immer wieder, oder eine Szene in vielen Filmen und Serien, die mich immer wieder zum Grübeln nachgebracht hatte. Und es war immer die Szene, wenn dann Person A gesagt hat und die Person B gesagt hat, ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Kennt ihr das? Nee, noch nicht? Dann ist gut, dann. Auf jeden Fall, und dann habe ich mir überlegt, wenn man mich fragen würde, nee, dann sagt natürlich Person B zu Person A, und welche willst du zuerst hören? Und dann habe ich mir überlegt, was würde ich wählen, wenn man mir sagen würde, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, was willst du zuerst hören? Zuerst die gute oder dann die schlechte oder zuerst die schlechte und dann die gute? Und ich habe das noch nicht so drauf gehabt, dass es ja alles gescriptet war und schon ein Drehbuch festgeschrieben. Ich habe darüber nachgedacht, ja, wie würde der antworten und wie würde ich? Und dann habe ich mal mitgefiebert und mir überlegt, was würde ich sagen? Und bis heute ist es so, ich frage mich immer wieder, was würde ich wählen? Und ich frage dich, was würdest du wählen, was willst du hören? Zuerst die gute Nachricht und dann die schlechte? Oder zuerst die schlechte und dann die gute? Also bis heute bin ich nicht schlau. Manchmal denke ich, ja, zuerst die gute, dann ist man schon so, hat man das Gute gleich und dann später ist man besser in der Lage, die schlechte zu verarbeiten. Oder vielleicht erstmal die schlechte verarbeiten und dann am Schluss schön mit der guten rauskommen. Keine Ahnung, was ist besser? Ich weiß nicht, wie du dich entscheiden würdest. Welche Nachricht willst du hören? Ich habe heute euch eine Nachricht mitgebracht. Und das Gute ist, es ist nur eine. Und ich will euch fragen, wollt ihr die gute oder die schlechte hören? Ja, die gute. Okay, mindestens einer will die gute hören. Für dich erzähle ich sie heute. So, also ich bin da und möchte heute eine gute Nachricht euch erzählen, eine gute Botschaft euch erzählen. Die Bibel nennt das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Und das Gute, wir haben nur eine Nachricht. Wir müssen nicht wählen zwischen gut und schlecht, sondern wir haben diese. Wir können die gute hören und bei der guten bleiben. Es gibt einen Text in der Bibel, der für mich wie kein anderer Text diese gute Nachricht, diese gute Botschaft so kompakt zusammenfasst und es auf Punkt bringt wie im 2. Korinther Kapitel 5, diese Verse 18 bis 21. Ich möchte euch ganz kurz hier euch vorlesen, wie da die gute Nachricht so kompakt und so herrlich zusammengefasst wird. Ich lese 2. Korinther Kapitel 5 ab Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen die Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist die beste, die kompakteste Zusammenfassung dieser einen guten Nachricht. Und diese gute Nachricht ist folgende. In diesem Text, in diesen paar Versen taucht immer wieder 5-mal das Wort Versöhnung auf. Und das ist die Botschaft. Es geht um Versöhnung. Eigentlich ist der Mensch mit Gott in Feindschaft, eigentlich ist der Mensch ein Feind Gottes und ist ausgesetzt dem Zorn Gottes, aber die Bibel lehrt uns und bringt uns die gute Nachricht, die gute Botschaft ist, dass Gott einen Weg der Versöhnung gefunden hat. Und der Weg der Versöhnung, und das ist die gute Nachricht bei allem, alles aber von Gott. Das heißt, er hat selbst dafür gesorgt, dass es Versöhnung gibt. Das ist die beste Nachricht, die es gibt. Der Mensch, der eigentlich in Feindschaft mit Gott steht, bekommt die gute Nachricht, Gott hat einen Weg gefunden, um dich mit ihm selbst zu versöhnen. Da heißt es, er hat uns mit sich selbst versöhnt. Und davor heißt alles aber von Gott. Er hat alles selbst getan. Nichts an dir, nichts in mir und an mir, sondern alles durch ihn. Und schaut mal, die Botschaft, die dann Paulus sagt, die wir hinaustragen, die Botschaft, die wir verkündigen, ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Botschaft ist nicht die, versöhne dich mit Gott. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, lass dich versöhnen. Hast du mal versucht, dich mit irgendjemandem zu versöhnen, der nicht will? So, du willst dich versöhnen und oder du gehst hin und gibst die Mühe und was auch immer, damit wieder eine Freundschaft wieder gekittet wird, dass man wieder sich einander begegnet. Es ist schwierig, aber die Botschaft ist nicht, Gott ist sauer auf dich, du stehst in Feindschaft mit Gott und jetzt schau zu, dass du dich mit ihm versöhnst. Die Botschaft ist die, Gott hat alles selbst in Jesus Christus getan, damit Versöhnung möglich ist. Er hat die Versöhnung schon längst vollbracht. Dieses, lass dich versöhnen mit Gott. Nimm die Versöhnung letztendlich an. Wie kann das stattfinden? Ich möchte euch heute das anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament aufzeigen. Das war jetzt nur eine kleine Brücke zu dem eigentlichen Thema von heute. Ich möchte heute ins Alte Testament gehen und eine Geschichte anschauen, in der ich es wunderbar beschrieben finde, ein Ereignis, das uns zeigt, was bedeutet Versöhnung? Auf welchem Weg schafft Gott eigentlich Versöhnung? Was ist die gute Nachricht bei der ganzen Versöhnungsgeschichte? Eine Geschichte, die die meisten von euch, die von klein auf vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder sehr früh schon die Bibel gelesen haben, gehört haben, wahrscheinlich kennen es die Geschichte von Jakob und Esau. Wer kennt diese Geschichte? Wunderbar, das setzt schon viel voraus und ich kann mir viel Zeit sparen. So, das ist die Geschichte von Jakob und Esau. Isaac, das ist der Sohn von Abraham, hatte zwei Söhne. Und diese beiden Söhne waren eigentlich Zwillinge. Und als sie zur Welt kamen, kam zuerst Esau, das war der Erstgeborene, aber der Zweitgeborene, Jakob, dem hat es schon im Mutterleib gestunken, dass er der Zweite ist. Er wollte von Anfang an, er wollte nicht immer der Zweite sein, schon bei der Geburt wollte er genauso mindestens der Erste, mindestens zielgerade. Gleich ein. Und so hat er bei der Geburt sich schon an die Ferse von Esau dran gehalten und bekam den Namen Jakob, was eigentlich bedeutet Fersenhalter. Was diesen Jakob ausmacht und was es bedeutet, ein Fersenhalter zu sein, war der, dass Jakob es ihm so wichtig war, diesen ersten Platz zu bekommen. Und er hat alles dafür getan, um diesen ersten Platz auch zu bekommen. Nach dem Recht war der erstgeborene Esau eigentlich, hatte das Recht gehabt, den Segen zu bekommen, den Segen Abrahams, Isaaks und Jakobs, Isaaks bis dahin, hat er diesen Segen erben würden. Und dieser Segen bedeutet, die Verheißung von Gott, das Land, eine große Nachkommenschaft und viel, viel, viel Segen. Diesen Segen würde eigentlich Esau bekommen. Aber Jakob wollte unbedingt diesen Segen haben. Und er hat alles dafür getan, um diesen Segen zu bekommen. Ihm war kein Betrug zu schade, er war viel darüber nachgedacht und hat versucht, jede Situation auszunutzen, um Esau dahinter das Licht zu führen und ihm das irgendwie zu stehlen, einfach zu stehlen. Esau aber lebte im Jetzt und Hier. Dem Esau war der Segen, den er irgendwann mal, irgendwo mal erben sollte. Irgendein Vaterland irgendwo, irgendein Segen, Nachkommenschaft. Das war ihm so egal. Er hat gesagt, ich lebe jetzt und hier. Ich habe heute Hunger, ich habe heute Probleme, ich habe heute Schwierigkeiten. Ich muss sie heute gelöst bekommen. Das was später, keine Ahnung, jetzt ist es wichtig. Und darum war ihm der Segen Gottes durch Abraham und Isaak, war ihm eigentlich egal. Er wollte jetzt essen. Das wusste Jakob natürlich auszunutzen. Und als er dann zum Beispiel Esau Hunger hatte, hat er ihm sein Erstgeburtsrecht durch ein Linsengericht ausgekauft. Ihr kennt all diese Geschichten, wer Jakob und Esau kennt. So, nur dass ihr versteht. Dann hat er das, was er da sich bei Esau erstohlen hat sozusagen oder abgekauft hat durch ein Linsengericht, ist er dann zum Vater gegangen und gesagt, ich bin der Esau, bitte segne mich. Und so bekam Jakob eigentlich den Segen Abrahams den Segen eigentlich, den Esau kriegen sollte. Und dann war klar, Jakob konnte nicht mehr bleiben. Denn irgendwann mal würde Esau drauf zur Erkenntnis kommen, okay, das ist irgendwie nicht gut gelaufen und würde sauer auf ihn werden. Das, was Jakob ausmachte, ist, er war durch und durch ein Betrüger, er war durch und durch ein Lügner. Er hat sich immer alles erstohlen und erlogen, das war sein Leben. Aber ihm war eine Sache von Anfang an, von klein auf wichtig, er wollte den Segen Gottes. Er wollte unbedingt den Segen Gottes und er hat versucht, auf verschiedenen Wegen diesen Segen zu bekommen. Esau dagegen, dem war der Segen Gottes absolut egal. Er war eigentlich gar kein schlechter Kerl, nur ein bisschen rothaarig und so und viel behaart. So. Manche mögen es manchmal nicht, ich mag es. Ja. Ich hätte gern solche Behaarung wie er. Also stopfte Jakob sich so Perücken da rein und so. Auf jeden Fall, Esau, dem war dieser Segen egal. Er war kein schlechter Kerl in dem Sinne. Von dem lesen wir nicht viel. Aber wir wissen, dass er von dem Segen Gottes eigentlich nichts wissen wollte. Und das sind diese beiden Personen. Also klaut Jakob dem Esau dieses Erstgeburtsrecht und haut ab. Die Mutter noch, die Rebekka, hilft ihm dabei und sagt, oh, du musst weg. Ab, geh zu deinem Onkel. Geh und versteck dich bei ihm. Irgendwann mal hole ich dich zurück, wenn das Gras drüber gewachsen ist. Also, Jakob haut ab und bleibt sehr, sehr lange. Als er dann hingeht und zu seinem Onkel und bei ihm lebt, kommt er zu seinem Onkel und ich liebe diese Szene. Und Laban heißt der Onkel, ja. Kommt so von Labern, ja. So. Das war auch so einer. Es war auch genau das Gleiche, so ein Lügner und Betrüger. Der konnte viel schwätzen und davon hat er nichts gehalten, so wie man Laberer heute kennt. Ja? Also geht Jakob hin und sagt, ich bin der Sohn von Rebekka und sagt, was ist dein Problem, warum kommst du zu mir? Jakob erzählt ihm die Geschichte, die ganze Betrugsgeschichte und wisst ihr, was da sein Onkel sagt? Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein, herzlich willkommen. Wirklich, der sagt, hey, du bist einer von mir? Jetzt klar, so sind wir, gell? So sind wir, so war er. Er war einer von ihnen. Und so blieb Jakob da und die haben sich gegenseitig belogen, bestohlen. Jakob den Laban den Jakob und das ging jahrelang so. Bereicherten sich einander. Ja, kurios. Irgendwann mal kommt der Zeitpunkt, dann spricht Gott zu Jakob und sagt, komm zurück. Komm zurück ins Vaterhaus. Komm zurück. Und Jakob macht sich mit viel Hab und Gut, mit Kindern und Frauen und Schafen und Rindern. Und ein großes Volk ist er geworden. Jakob macht sich auf und macht sich auf in die Heimat. Nur er hat ein Problem. Er hat einen Esau zu Hause und er weiß nicht, wie kommt es, wenn ich zurückkomme. Wird es gut laufen oder wird es nicht gut laufen? Kriegen wir das hin oder kriegen wir das nicht hin? Ist er immer noch stinkig auf mich? Will er immer noch mir an die Gurgel? Keine Ahnung. Und mit diesem Wissen, er hat ihn eigentlich belogen, da ist eigentlich viel schief gelaufen, geht er zurück. Und was ihn einfach große Sorgen, Angst macht, wie wird Esau mich empfangen? Kann ich einfach so zurück nach Hause, ja oder nein? Oder kostet es mich und vielleicht sogar mein ganzes Hab und gutes Leben? So, das ist eine große Sorge. Er hat permanent ein Gewissen, das immer rumtickt und ihn permanent daran erinnert, hey, du kannst nicht einfach so zurück. Du kannst nicht einfach so zurück. Da ist echt eine Menge schiefgelaufen. Und wenn ihr mit mir in 1. Mose 32 geht, das ist jetzt die Geschichte, da steige ich mit euch ein. Wer eine Bibel dabei hat, kann es gern aufschlagen. Ich möchte etwas tun, was ich sehr, sehr selten tue. Ich möchte jetzt mit euch zwei Kapitel predigen. Aber da es eine Geschichte ist, erzähle ich sie euch und kommentiere da und hier. Und ich hoffe dadurch, verstehen wir, was die gute Nachricht eigentlich ist und wie sie uns hier schon verkündigt worden ist. Also, Jakob macht sich auf den Weg und jetzt weiß er, wenn er zurückkommt, das wird nicht gut laufen. Also versucht er, irgendwie rauszufinden, wie steht's mit Esau? Ist er böse auf mich oder nicht? Was würdet ihr machen? Was glaubt ihr, was hat Jakob gemacht? Ist natürlich nicht selbst hingegangen. Er hat nicht angeklopft und gesagt, hey Esau, ich bin da, wie sieht's aus? Magst du mich wieder oder nicht? Das hat er nicht gemacht, denn er wusste nicht, vielleicht steht Jakob auf, zack und das war's. Also macht er das, was er immer tut, er überlegt sich und ist da sehr listig und überlegt, okay, ich schicke erstmal einfach Boten hin. Und ich schicke Boten hin und die soll man auskundschaften und soll man mit Esau reden und dann kommen sie zurück und dann würde Jakob sagen, und wie sieht's aus? So, das ist die Situation. Und wisst ihr, was die Boten sagen würden? Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? So, das ist die Situation. Ich lese hier ab Vers 4. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, in das Gebiet Edom. das sind die Edomiter, das ist das Volk von Esau. Und befahl ihnen, so sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob, schaut mal, das ist ein bisschen Schleimerei. So spricht dein Knecht Jakob, hat ihn bestohlen, belogen, aber jetzt bin ich dein Knecht. So, er tut so, als ob er sich jetzt verändert hat und geändert hat und schleimt sich so ein bisschen bei Esau ein. So redet er dann. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel und Schafe und Knechte und Mägde. Und ich sende Boten zu meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. So, er kommt hin, beginnt zu schleimen, aber nicht nur schleimen, sondern beginnt auch ein bisschen anzugeben und sagt, weißt du, wie viel ich habe? Du weißt, ja, blöde Situation, aber weißt du was? Hey, ich habe ganz schön viel gekriegt, ja? So, du kannst davon profitieren. Jetzt zeigt er alles, was er alles so hat. Das ist ein Plan, aber die Boten gehen hin. Nur die Boten kommen auch zurück. Und schaut, ja, ich sag's euch und dann lese ich es euch vor. Die Boten kommen zurück und Jakob sagt, und, wie sieht's aus? Und sie sagen, gute und schlechte Nachricht. Was ist die gute? Die gute ist, Esau kommt. Die schlechte, 400 Mann mit ihm. Wenn ihr das, also ihr schickt die Boten zu dem Bruder Esau, um rauszufinden, wie sieht die Lage aus. Die Boten kommen zurück und sagen, hey Jakob, bevor wir da überhaupt ankamen, Esau hat sich schon auf den Weg gemacht. Jakob, wirklich, ja, aber es sind 400 Mann dabei. Wie wird's euch ergehen? Juhu, mega Party und Empfang. Und der hat sich echt was ausgedacht. Also der freut sich, mich zu sehen. Definitiv nicht. Wenn er hört, er hat 400 Mann dabei, was denkt er? Das war's mit mir. Nichts mit Versöhnung, nichts mit Gras drüber gewachsen. Der will Rache. So, Jakob kriegt Angst. Ich lese euch ab Vers 7. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen und er zieht auch schon dir entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst, also eine doppelte Verstärkung, Ausdruck von Angst. Er fürchtete sich sehr und ihm wurde Angst. Also der hat die Hosen voll, absolut. Und dann heißt das in weiter, Vers 9, er sagte sich nämlich, nee, ich muss ein bisschen vorher lesen, Vers 8. Da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe und die Rinder und die Kamele, in zwei Lager. Er sagte sich nämlich, wenn Esau über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen. So, was macht er hier? Schadensbegrenzung. Er denkt, okay, das war's, ich habe eh verloren. Aber wie kann ich mir meine Haut retten? Wie kann ich wenigstens etwas retten? Also ich komme hier nicht weg. Ich habe Kinder, Schafe, Rinder, diesen 400 Mann, die sind schnell unterwegs. Also macht er einen Plan. Wie komme ich einigermaßen gut aus dieser Geschichte raus? Und sein Plan ist, ich teile dir in zwei Hälften, greift er die eine Hälfte an, kann die andere Hälfte fliehen. Greift er halt die an, flieht die andere. Hauptsache, ich kriege wenigstens die Hälfte. Blöd für die andere Hälfte, gell? Aber ist egal, das ist der Plan Jakobs. Schadensbegrenzung. Jetzt geht es nicht mehr um Versöhnung, jetzt geht es um Schadensbegrenzung. Was kann ich tun, um den Schaden so klein wie möglich zu halten? Das ist der Plan. Und dann geht, nachdem er das mitbekommen hat, beginnt er das, was die meisten Menschen tun, wenn sie Angst haben. Was machen die, wenn die Menschen Angst haben? Sie beten. Nicht nur beten, sie hadern. Und sie reden mit Gott und sagen, wie, warum und wieso mir und all das. Und das passiert bei Jakob auch. Ab Vers 10 wendete sich nun Jakob an Gott und spricht mit Gott und ringt mit ihm. Er hat Zweifel, er hat Bedenken. Er versteht die Situation nicht. Ich lese euch ab Vers 10. Und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abrahams und Gott meines Vaters Isaaks, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Er erinnert Gott nochmal, was er Gott ihm eigentlich verheißen hat. Wer hat mich zurückgeschickt, sagt Jakob. Gott, du hast doch gesagt, ich soll zurückkehren. Du bist doch der Gott Abraham, Isaaks, das heißt, das ist die Segenslinie. Und dann kommt Jakob. Und dann sagt er, du hast doch gesagt, es wird gut werden. Und das sieht mir alles andere noch gut aus. 400 Mann, das sieht nicht gut aus. Also Panik. Und jetzt hadert er mit Gott, er betet mit und ringt da, Vers 11. Ich bin zu gering für all deine Gnaden erweise und all deine Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit einem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Das heißt, Jakob erinnert sich und weiß, guck mal, Gott segnete mich, als ich noch, mit einem Stab bin ich rübergegangen, ich hatte nichts. Und da hat Gott ihn schon gesegnet. Obwohl er gelogen, obwohl er gestohlen, obwohl er ein Lügen- und Betrüger und Fersenhalter war, hat Gott ihn trotzdem gesegnet. Und er merkt, ich habe doch viel bekommen. Warum? Um nur jetzt durch 400 Mann hier getötet zu werden? Was ist los? Und dann tut er das, was man tun und tun sollte. Schaut mal, Vers 12. Rette mich doch auch von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Das ist seine Angst. Vor wen hat Jakob Angst? Vor wem hat er Angst? Vor Esau. Vor wem hat er keine Angst? Vor Gott. Schaut mal, der hat gelogen, betrogen, sein ganzes Leben ist eine Lüge. Aber irgendwie, Gott segnet ihn und er denkt, es ist alles in Ordnung. Er lebt sein Leben und kommt überall durch mit seinen Lügen. Und er denkt, Gott ist auf seiner Seite, ist doch okay. Nur jetzt kommt ein Punkt, wo er merkt, jetzt ist nichts mehr okay. Und er hat Angst, aber Angst vor Esau. Und sagt, Gott, rette mich. Also er fleht Gott an. Nach dem Gebet passiert Folgendes. Jetzt macht Jakob eine Strategie. Er hat gerade mit Gott geredet, gerade Gott um Hilfe gebeten. Was müsste man dann eigentlich tun? Ich hoffe, dass ihr für euch eine Antwort habt. Eigentlich müssen wir jetzt Gott vertrauen, oder? Wir müssen eigentlich glauben. Also wenn Gott versprochen hat, es wird gut, dann wird es gut. Aber wir wissen das eigentlich, gell? Und wie handeln wir dann? Wir sagen, Gott rette, hilf, danke, dass du mir hilfst. Und dann stehen wir auf und überlegen wir, wie könnten wir Gott helfen, mir zu helfen? Was ist mein Beitrag? Was ist mein Job? Was muss ich tun? Wie kann ich handeln? Und dann wird schon Gott segnen. Denn ein Karren, den man nicht schiebt, kann man nicht lenken. All diese Sprüche. So, Gott kann mir hier nur segnen, wenn ich ihm auch helfe. Also muss ich etwas leisten. Also macht sich Jakob Gedanken, was kann ich tun, damit wir gerettet werden, damit ich gerettet werde. Und er ist schlau, nach wie vor, er ist sehr schlau. Schaut nur, was er macht, ab Vers 14. Und er übernachtete dort in jener Nacht und er nahm von dem, was in seine Hand gekommen war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. Was nimmt er, was macht er? Ein Geschenk, raffiniert, oder? Er denkt, okay, ich versuche mal zu bestechen. Vielleicht kann ich ihm etwas geben, was sein Zorn abmildert und er vielleicht nicht mehr so böse auf mich ist. Und ich habe ja nicht wenig. Also macht er sich einen Plan. Er will nicht nur ein Geschenk ihm geben, er will ihm viele Geschenke geben. Und er will ihm auf diese Art und Weise Geschenke geben, dass Esau eigentlich keine Chance hat, als irgendwann mal zu sagen, na gut, ist schon okay. Schaut mal, wie er es macht. Er macht Folgendes. Ein Geschenk, Vers 15, 200 Ziegen und 20 Böcke. Versucht das jetzt ein bisschen umzurechnen. Vielleicht 200 Mountainbikes. Das wird schwierig. Und 20 Roller. Keine Ahnung. Porsches und Mercedes. Oder Vers 16, 30 Böcke, ich muss nochmal kurz lesen, so viel ist das. 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Fohlen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselshengste. Das ist nicht wenig. Vielleicht denkst du, was brauche ich heute alles gar nicht. Aber wie gesagt, ihr müsst es ein bisschen übertragen. Das war viel Reichtum. Das war ein großer Fuhrpark und viel Versorgung. Es war alles da. Und er nimmt von dem, es ist nicht wenig, wirklich nicht wenig. Und dann sagt er Folgendes, seine Strategie ist die. Schaut mal Vers 17. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, Herde für Herde besonders, und sagte zu seinen Knechten, zieht vor mir her und lasst einen Abstand zwischen Herde und Herde. Warum macht er das? Er sagt nicht, kommt mir hinterher, wir geben es jetzt Esau, sondern er sagt, geht von mir her. Und zwar schön mit Abstand. Das heißt, wenn ich dann als Letzter ankomme, sollte Esau bereit sein, mir zu vergeben. Also, zuerst eine Herde und Esau wird denken, wow, ja, nicht schlecht, aber ich bin immer noch stinkig. Und dann ist er immer noch sauer und da denkt er immer noch darüber nach, und dann soll das nächste Geschenk kommen und dann wird er sagen, ja, aber auch nicht schlecht und aber ich bin immer noch stinkig und dann kommt das nächste und irgendwann mal, ach, was soll's, ich meine nicht wenig, gell? Der Tannenbaum ist voll oder unter dem Tannenbaum, viel da. Also die Art und Weise, das ist die Strategie Jakobs, er will sich die Versöhnung was? Erkaufen. Er will es durch seine eigenen Werke irgendwie gnädig stimmen. Er will Esau versöhnen. Ich lese euch das vor, ab Vers 19. Dann sollst du sagen, also er spricht zu seinen Knechten, dein Knecht Jakob ist es ein Geschenk, gesandt an meinen Herrn Esau. Und siehe, er selbst ist hinter uns. Und auch den zweiten und auch den dritten und allen, die dahinter der Herden hergingen, befahl er, nach diesem Wort sollt ihr zu Esau reden, wenn ihr auf ihn trifft. Und sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns. Denn er sagte sich, ich will ihn versöhnen. Das ist, was Jakob will. Er will ihn versöhnen. Das ist eine schlechte Nachricht. Ja, wie viel muss Jakob an Geschenke bringen? Wie viel Herde, Tiere, alles? Wie viel braucht es, um Versöhnung zu schaffen? Keine Ahnung. Jakob wird nie, wenn er auf diese Art und Weise Esau versucht zu begegnen, er wird nie sicher sein, und hat es gereicht oder nicht. Er wird immer hinterherlaufen und hoffen, oh bitte, oh hoffentlich waren die Schafe gut, oh ah, nee, da war eins, da hat er so Flecken, da, und eins hat gehinkt, oh nein. Und dann, ja, das Kamel und was weiß ich, da wird sich viele Gedanken machen, hat es gereicht, ist genug. Er wird immer hinterherlaufen hinter seine Werke und wird nie wissen, ob das diese Werke, die er vorausgeschickt hat, ob sie reichen würden oder nicht. Das ist aber sein Plan. Er bittet, sagt Gott, bitte rette mich und versucht durch seine eigenen Werke Rettung zu schaffen. Unmöglich, absolut unmöglich. Also muss Gott etwas tun. Das ist keine Art und Weise, auf diesem Weg wird Jakob nicht zur Ruhe kommen, auf diesem Weg wird es keine Versöhnung geben. Also passiert Folgendes, Vers 23. Und er stand in jener Nacht auf und nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furcht des Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte sie hinüber, was alles, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. So, dieser Jordan, dieser Fluss markiert hier eine wichtige Stelle. Das war das ein altes Leben. Und vorne lag das neue Leben, das Leben, das Land des Vaters. Auf der anderen Seite war das alte Leben, da hat er sich als Fremdling aufgehalten. Das war nicht seine Heimat, das war nicht sein Land, das war nicht das Erbe, das er bekommen sollte. Das war es nicht. Also war er als Fremder da. Und jetzt ist er zum ersten Mal an dem Punkt, wo er sein muss, an dem Punkt, wo Gott ihn haben will. Nämlich, er hat alles rübergebracht, Geschenke rüber, Hab und Gut rüber, Frauen, Kinder, alles rüber. Jetzt steht er allein, jetzt ist er komplett allein. Allein auf fremdem Land. Und das ist der Punkt. Jetzt ist es entscheidend. Er hat nichts mehr. Er kann nichts mehr geben. Er kann nichts mehr erkaufen. Er kann auf nichts stolz sein, gar nichts. Er ist komplett allein da. Also es ist dunkel, es ist Nacht und der ist allein. Keine gute Situation, oder? Keine rosige Situation. Und dann passiert Folgendes. Schaut mal Vers 25. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufkam. Auf einmal wird Jakob in einen Kampf verstrickt. Auf einmal kommt ein Mann und beginnt mit Jakob zu kämpfen. Was glaubt ihr, was hatte Jakob gedacht, wer ist das? Wer kämpft mit ihm? Ich vermute sehr stark, dass er gedacht hat, Esau ist da, er hat mich gekriegt. Und er kämpft mit ihm die ganze Nacht. Dabei, wisst ihr was, war es gar nicht Esau. Esau war noch nicht da. Aber Jakob hat hinter jedem Schatten was gesehen. Esau. Hinter jedem Feind, Esau. Hinter jedem Kamel, Esau. Überall Esau. Er hatte, warum war das so? Obwohl Esau gar nicht da war. Mit was kämpfte Jakob da eigentlich? Mit seiner Vergangenheit. Er kämpfte mit seiner Schuld. Er kämpfte mit seinem alten Rucksack, den er sein ganzes Leben lang, mit all seinen Lügen, mit all seiner List, mit all diesen Dingen, er trug das permanent sein ganzes Leben lang. Und obwohl er Segen wollte, trägt er diese Schuld. Und er weiß, ich kann da nicht rüber, ich komme da nicht hinein ins Vaterhaus, ins Vaterland, ich kann nicht, ich habe Schuld. Und er hat immer gedacht, das ist Esau. Er hat mit Esau ein Problem und kämpft die ganze Nacht, kämpft. Jakob war wirklich stur. Er war so hart. Er wollte es nicht einsehen. Ist doch ungerecht. Was kann ich dafür, dass ich als Zweiter zur Welt komme? Was kann ich dafür? Was kann ich dafür? Ich muss doch selbst was tun können. Mein Glück selbst in die Hand nehmen. Ich habe es mir selbst hart erarbeitet. Jakob war echt hart und er rang die ganze Nacht. Und er dachte zwar, er ringt mit Esau und Esau kommt und rächt sich. Aber dabei rang er nicht mit Esau, sondern er rang, wisst ihr, mit wem? Mit Gott selbst.